der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
In den Vereinigten Staaten wird ein Trump-kritischer Late-Night-Host vor die Tür gesetzt und kann nicht mehr senden. In Deutschland wird eine als konservativ wahrgenommene oder eingestellte Journalistin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus der Sendung Klar vom NDR outgesourced und kann jetzt zukünftig nur noch für den Bayerischen Rundfunk arbeiten. Das sind Themen, die erstmal so ein bisschen konträr wirken, aber viel miteinander zu tun haben. Denn was im Endeffekt dahinter steht, ist die Frage oder ist der Oberbegriff der Cancel Culture, den wir schon lange kennen, der eigentlich relativ stark immer mit der Linken verbunden war, mit der sogenannten Woken Linken. Und jetzt müssen die Menschen in den Vereinigten Staaten plötzlich wahrnehmen, dass Cancel Culture auch von rechts funktioniert. Die Frage ist, woher kommt das eigentlich, beziehungsweise wie ist es eigentlich möglich geworden, dass das alles sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat? Und dazu hat die Zeit vor ein paar Wochen angefangen, in ihrem Feuilleton diese Frage zu stellen, nämlich ist die Linke eigentlich selbst schuld daran, dass zum einen Rechtspopulisten so stark sind und dass sie selbst mit ihren Themen eigentlich mehr und mehr marginalisiert wird. Die Linke dabei nicht als Partei zu verstehen, sondern als die gesellschaftliche Linke. Und das ist ein spannendes Thema, mit dem wir uns heute ein bisschen genauer beschäftigen wollen. Das heißt, wir gehen so ein bisschen durch die einzelnen Feuilleton-Ausgaben der Zeit, schauen, was quasi die Befürworter und die Gegner dieser These schreiben. Und wir wollen auch nochmal ein bisschen drauf gucken, was das alles mit Julia Roos zu tun hat. Jimmy Kimmel soll jetzt für uns keine so entscheidende Rolle spielen, weil das auf der anderen Seite der Welt in Anführungsstrichen passiert ist. Aber der Aspekt mit Julia Roos, den kann man hier durchaus nochmal mit reinnehmen und als einen wichtigen Aspekt der Frage auch mit befassen. Das würde ich zumindest behaupten. Gerrit, wenn wir gleich mal bei Julia Roos bleiben, würdest du es auch so sehen, dass man das auch als einen Teil, also dieses ganze Dilemma, in dem sich der NDR bewegt hat, erstmal ganz oberflächlich betrachtet, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, das, was nach außen gewirkt hat. Ist das nicht auch wieder ein Zeichen dafür, dass die Linke tatsächlich selbst schuld ist am Aufstieg der Rechtspopulisten?
Es ist alles so ein großes Feld. Das muss ich jetzt erstmal sagen. Und deswegen fällt mir die Antwort irgendwie schwer, weil ich gar nicht weiß, womit ich anfangen soll. Und jetzt einfach so ein Ja erstmal rauszuhauen, würde ich als sehr unterkomplex empfinden. Insbesondere, weil das ja jetzt irgendwie in einer Zeit passiert, in der man ja irgendwie fast das Gefühl hat, dass plötzlich diese Linken, die Julia Roos da wegcanceln, fast schon die Antiquierten sind. So, dass die so, wo kommen die plötzlich eigentlich her, hat man fast das Gefühl. Und dann denkt man so, ah, die gibt's immer noch. Aber genau deswegen würde ich natürlich in dem einen Fall schon sagen, aber auch sehr konkret, würde ich jetzt zumindest erstmal sagen, es zeigt zumindest eine unglaublich strategisch himmelschreiende Dummheit. Zumindest jetzt dieser konkreten linken Akteure, linksliberalen Akteure würde ich gerne da aber auch noch hinterher schieben, die innerhalb des NDRs eben dann diesen öffentlichen Brief veröffentlicht haben und für so viel Unmut gesorgt haben, die eben nicht ausgehalten haben, dass dieses Format stattfindet beim NDR, dass die wirklich gezeichnet sind von einer himmelschreienden Dummheit, auch ihrer eigenen Sache gegenüber, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ich finde es wirklich fast so banal, dass es mir fast unangenehm ist, das zu betonen oder wieder zu zeigen, was hier die Dynamik ist. Es ist doch ganz klar, man kann der Meinung sein, dass das Format, was Julia Roos, dieses Klarformat, dass das rechte Narrative bedient und dass man das nicht möchte, weil man glaubt, dass das gesellschaftliche Spaltung vorantreibt. Das kann man alles glauben und dagegen kann man sein. Diese Meinung kann man vertreten. Und man kann auch die Meinung vertreten, dass man nicht möchte, dass das auf seinem eigenen Sender, bei dem man arbeitet, passiert. Ja, alles fair. Sollen die Leute denken. Weil ich gehe jetzt nämlich einen Schritt zurück. Ja, ich will das gar nicht auf die höhere Ebene ziehen erstmal, ob ich jetzt glaube, das muss da sein oder nicht. Und Meinungsvielfalt, und die muss bei den Öffentlich-Rechtlichen ausgewogen sein, bla bla bla. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, wenn die das denken und es nicht geschafft haben, im Vorfeld dieses Format zu verhindern, und jetzt es nun mal gibt, dann ist es einfach eine massive Dummheit und strategisch maximal ungeschickt für die eigene Sache, es so zu canceln, wie es passiert ist, weil du dann das, was du befürchtest, es könnte irgendwie den Rechten in die Hände spielen, es könnte irgendwie einen Rechtsruck befeuern, dass du in dieses Feuer, was ja von mir aus vielleicht durch dieses Format schon entfacht wurde, aber einfach nochmal Benzin reinkippst. Und also, dass das man nicht versteht, das verstehe ich nicht. Ich würde denen gerne mal zurufen, get over it. Ihr müsst ihr jetzt durch, weil wenn ihr es verhindert, dann macht ihr es nur noch schlimmer. Und das ist ja genau das Gleiche wie bei dieser Debatte, bei der Diskussion von Boris Palmer und Markus Frohnmeier von der AfD. Man kann sagen, der Palmer hätte das nicht machen sollen, weil die AfD davon profitiert. Aber ab dem Moment, wo es passiert, sich hinzustellen und eine Dreiviertelstunde das zu blockieren und zu verändern, dann macht man den befürchteten Erfolg der AfD dadurch nur noch größer. Also von daher sieht man hier schon eine Tendenz der Problematik, die vielleicht die Zeit anstoßen wollte durch diese Feuilleton-Artikel.
Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Du hast jetzt vieles gesagt und es gab ja auch berechtigte Kritik an dem Format, an dem Klar-Format, beziehungsweise eigentlich ging es ja vor allem immer nur um diese eine Folge und also um die erste Folge und um sie und als um Person. Sie? Tatsächlich habe ich in den letzten Tagen ein paar Interviews, ein paar Artikel von ihr gelesen, wo ich auch das Gefühl hatte, also so richtig sympathisch finde ich sie nicht, aber das muss ich ja auch nicht. Und das ist gar nicht so sehr der Punkt. Und tatsächlich das, was du aber beschrieben hast, dieses quasi in die eigene Falle laufen, das ist genau das, was eben jetzt in der Zeit auch genauer beschrieben wird. Vielleicht kurz zum Hintergrund, der erste großer Artikel dazu ist am 28. August in der Zeit erschienen unter dem Titel Selbst Schuld? Fragezeichen von Jens Jessen, und der fragt oder der beschreibt, leider kämpft die politische Linke nicht mehr um die Mitte, sondern gegen sie zur Freude der Rechten. Und allein diese Überschrift schon belegt, finde ich, überdeutlich genau die Problematik, die du jetzt nochmal beschrieben hast im Zusammenhang mit diesem Format Klar, beziehungsweise mit der Person Julia Ruß. Und wenn wir dabei noch einmal bleiben, ob die neue Person, die jetzt Klar für den NDR übernimmt, besser ist oder beziehungsweise für die NDR-Mitarbeiter dann die bessere Wahl ist, wird sich zeigen. Spannend finde ich tatsächlich vor dem ganzen Hintergrund aber auch die Debatte, die sich darum wieder gesponnen hat, nämlich was dann von der Politik und so weiter gesagt wurde. Das wurde ja tatsächlich auch überhöht dargestellt, und das ist auch wiederum ein Problem, was ich so ein bisschen sehe, dass Julia Ruß jetzt quasi komplett von den Öffentlich-Rechtlichen ferngehalten wird, was ja nicht der Fall ist, sondern sie kann ja für den Bayerischen Rundfunk weiterarbeiten. Es ist quasi eine Entscheidung des NDR gewesen. Der NDR argumentiert jetzt ja so, dass es da eben vor allem um die handwerklichen Aspekte geht. Nach außen gedrungen ist aber natürlich vor allem das, was du beschrieben hast, diese negative oder dieser offene Brief von Redakteuren, wo es eben nicht so sehr um das Handwerkliche ging, sondern eben vor allem um das Persönliche. Und das ist ein großes Problem. Und das ist aber auch das, was eben in dieser Zeitdebatte, finde ich, ganz gut rauskommt und worüber man eben doch sehr gut sprechen kann. Und ich würde mal damit anfangen, wir können ja so ein bisschen chronologisch vorgehen. Wie gesagt, die erste große Auseinandersetzung ist eben von Jens Jessen dazu geschrieben worden. Und der spricht tatsächlich relativ viele Dinge an, viele Dinge, über die wir auch schon gesprochen haben. Er beginnt quasi mit diesem klassischen, man darf das nicht mehr sagen, etc. Und das ist ja im Endeffekt genau das, was jetzt auch so ein bisschen, zumindest wirkte es nach außen so, als ob genau das eben auch beim NDR passiert ist, dass man eben diese kritischen Sachen nicht sagen kann. Und da ist ja eine große Debatte drum entbrannt. Und das finden wir hier tatsächlich eben auch bei Jessen, und der schreibt, und das finde ich gar nicht so falsch, Wokeness und die damit verbundenen Beschränkungen der öffentlichen Rede sind das größte Geschenk, das die Linke der Rechten machen konnte. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wie sich vieles in den letzten Wochen entwickelt hat oder auch über die letzten Jahre, dann ist ja immer die Frage, was hat die AfD groß gemacht, und Die einfache Antwort ist, es ist nicht ein Thema, wie es oftmals gerne dargestellt wird, dass ja vor allem die Migration, wir haben in den letzten Wochen Dokumentationen bei ARD, ZDF und beim Spiegel gehabt, wo immer so ein bisschen der Fokus war, die AfD ist vor allem deshalb groß geworden, weil das Thema Migration so entscheidend war. Natürlich spielt das damit rein, aber ich persönlich würde sagen, es ist eben nicht ein Thema, sondern es sind sehr viele Themen, sehr viele Entwicklungen, sehr viele Probleme, die zum Teil eben auch dazu beitragen, dass gewisse Ängste entstehen, dass gewisse Probleme entstehen, und die lassen sich eben nicht mehr einfach lösen, und das führt eben alles dazu, dass die AfD, in Anführungsstrichen die Rechtspopulisten, wie wir sie ja auch in anderen europäischen Ländern sehen, eben immer stärker werden. Und ein Teilaspekt davon ist das, was wir eben mit diesen Sprachregelungen etc. haben, was ja schon seit Jahren in der Diskussion ist.
Ja, aber ich möchte jetzt hier auch direkt dazu sagen, ich fand den Artikel von Jens Jessen, ich fand den wirklich so 50-50, 50% einfach langweilig, weil schon tausendmal gehört, hat auch nichts damit zu tun, ob ich das richtig oder falsch finde, aber schon tausendmal gehört, und auch der Take, ne, ist die Linke selbst schuld. Also das einzige Bemerkenswerte daran ist jetzt vielleicht, dass die Zeit das aufgreift, ja, und nicht überhaupt diese Frage zu stellen. Wir haben da schon darüber tausendmal geredet. Aber ich finde die anderen 50% des Textes dann doch auch sehr schlau und teilweise sehr reflektiert. Und ich persönlich bin es wirklich leid, jetzt darüber zu reden, über die irgendwie versuchen, irgendwelche Systematiken oder Strukturen dahinter festzustellen, dass jetzt irgendwie die Wokeness oder die Sprachregelung oder was auch immer, ja, das ist natürlich ganz klar ein Teil dieses Problems, aber ich finde, das können wir auch relativ schnell hinter uns lassen, weil darüber haben wir schon so oft geredet, darüber haben alle geredet. Außerdem könnte man ja jetzt auch zu dem Punkt kommen, zu sagen so, ja, ist doch jetzt auch egal. Die Linken haben ja jetzt ja offensichtlich verloren. Also zumindest, ich sag mal, eine liberale Linke hat ja verloren. Eine etwas radikalere Linke gewinnt ja vielleicht jetzt ja tatsächlich durch den neuerlichen Erfolg der Rechten, weil es dann natürlich vielleicht schon wieder sich die Pendelbewegung abzeichnet, dieser Dynamiken, die wir sehen. Und deswegen muss man sich jetzt einfach die Frage stellen, warum muss man überhaupt noch darüber reden, ob die Linke selbst daran schuld ist, dass die Rechte so stark geworden ist oder nicht. Und natürlich muss man das weiterhin, weil man überlegen muss, was kann man denn anders machen oder wie wird denn unser politischer Diskurs in Zukunft überhaupt aussehen? Wer wird denn da mit welchen Positionen vertreten sein? Man hat ja schon regelrecht das Gefühl, dass du auf der einen Seite nur noch so eine radikale Anti-Wokeness hast und auf der anderen Seite halt eine radikale Wokeness, allerdings gar nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft, wie es ja vielleicht davor war, was das Problem war ja vielleicht auch, was mit Grüne, SPD, sondern dann doch gepaart auch mit einem viel radikaleren Package, sprich Positionen, die teilweise die Linkspartei jetzt vertritt, die ja wieder sehr populär werden. Und deswegen finde ich da so ein paar spannende Punkte, die vielleicht ein bisschen weitergehen als das Altbekannte aus dem Text von Jörg Jessen. Das ist einmal der Satz, ich zitiere jetzt, die Mitte wird von den beiden Polen, schreibt er, also beiden Polen habe ich jetzt dazugefügt, um das zu erläutern, die Mitte wird dabei nicht als neutral angesehen, sondern als Beute des Gegners. Und da macht er, finde ich, ein spannendes Bild auf, weil er sagt, die beiden Pole, die sagen ja entweder, die sagen, wir sind die, die Recht haben, dann gibt es den Gegenpol, der ist ganz besonders schlimm, aber alle, die dazwischen sind, denen unterstellen wir eigentlich, dass sie grundsätzlich eher zum Gegenpol gehören. Ja? Also alles rechts von mir ist Nazi oder umgekehrt, alles links von mir sind linksgrün versiffte Bolschewisten. Und das ist, finde ich, schon mal ein ganz gutes Bild, weil es auch erstmal die Frage stellt, ey, hallo, es gibt eine Mitte, über die redet ja irgendwie gar keiner mehr. Und das finde ich einen spannenden Ansatz. Er geht sogar weiter und sagt, dass die Rechten damit fast besser umgehen, weil die Rechten denen ein Angebot machen und sagen so, ey, ihr könnt noch bei uns mitspielen, so ist das nicht. Und die Linken auf der anderen Seite sagen, ey, eigentlich wollten wir nie was mit euch zu tun haben und wollen es in Zukunft auch nicht, weil ihr halt einfach moralisch scheiße seid, weil wir euer Lebensstil scheiße finden, eure Meinungen zu Migration scheiße finden, eure Meinung zum Islam scheiße finden und so weiter und so fort. Und da haben wir natürlich keinen besonders integrativen Charakter einer Linken oder einer radikaleren Linken und spricht ja dann für sich selbst. Und deswegen fand ich das zum Beispiel erstmal einen spannenden Punkt, den man hervorheben kann in dem Artikel.
Ja, das wäre auch tatsächlich der nächste Punkt gewesen, auf den ich gekommen wäre. Er spricht ja auch davon, dass gerade die Linke in einer moralischen Überlegenheit gefangen ist. Und das macht es tatsächlich nochmal deutlich. Und wenn man das nochmal präzisiert, was du auch gerade gesagt hast mit der Mitte, da geht es ja tatsächlich genau um diesen Punkt. Und das ist ja auch wieder dieses doch so ein bisschen verbindende Element, worüber wir schon öfter gesprochen haben. Dieser Moralismus, gerade in der Linken, schlägt natürlich die Tür zu für all jene, die eben sagen, aber wir haben hier doch Probleme. Wir müssen ja nur im Endeffekt ganz grob auf die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen schauen und auf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sich da zum Teil geäußert haben, wo dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, schon ein Aufschrei da war, weil sich SPD-Bürgermeister klar und deutlich ausgesprochen haben über die Probleme in ihrer Stadt. Und das wird dann gleich wieder
Ich will dir nur die Gegenfrage stellen, weil ich weiß es nicht. Gab es diesen Aufschrei wirklich, ist die Frage.
Ja.
Oder haben wir dieses Jeans-Phänomen?
Aufschrei ist vielleicht der falsche Begriff, sondern mir fiel nur eben kein besseres Wort ein. Sagen wir mal, ich formuliere es anders. Sagen wir nicht, es war ein Aufschrei, sondern es war die Auseinandersetzung damit, dass Medien plötzlich wieder auf SPD-Politiker zugegangen sind, weil sie eben die Sachen klar benennen. Ein großer Aufschrei ist wahrscheinlich ausgeblieben. Warum? Schwer zu sagen. Vielleicht aber tatsächlich auch vor dem Hintergrund betrachtet, dass die ich würde es so formulieren, dass wir vor allem da eben diese Bürgermeister hatten, weil dort eben diese Probleme wirklich vorrangig existieren. Und es gab ja vor einer Weile ein Interview von Paul Ronsheimer mit dem Chef der Tafel, der eben aber auch nochmal beschrieben hat, welche Probleme quasi innerhalb der NRW-SPD vorhanden waren, wie quasi dort mit bestimmten Parteigenossen, wie sie sich ja nennen, umgegangen worden ist. Und das fand ich tatsächlich spannend, dass er gesagt hat, ein SPD-Mann ist zur AfD gegangen und er würde ihn aber eigentlich immer noch als SPD-Mann bezeichnen, wenn er nicht quasi in Anführungsstrichen aus seiner eigenen Partei gemobbt worden wäre. Ich kenne jetzt die Person nicht genauer, also ich weiß die Hintergründe nicht genau, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Chef der Essener Tafel da irgendwie groß voreingenommen ist beziehungsweise groß irgendwelche Lügenmärchen erzählen sollte, sondern das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen der Hintergrund, dass ein offener Aufschrei vielleicht ausgeblieben ist, aber es, glaube ich, mit zum noch vorhandenen Erfolg der SPD vor Ort gehört hat, gerade in den Städten, wo es eben um die Oberbürgermeister oder Bürgermeisterwahlen ging, dass sie dort eben noch Erfolg hatten, weil sie dann eben genau diese Probleme angesprochen haben. Und der medienwirksame Aufschrei ist wahrscheinlich ausgeblieben, weil man gemerkt hat, okay, das hat Erfolg gebracht. Hätte man jetzt nach der Wahl nicht diese Wahlerfolge in einzelnen Teilen noch gehabt, in Anführungsstrichen Wahlerfolge, dann wäre das Ganze, glaube ich, anders ausgegangen und dann hätte man, glaube ich, nochmal einen Aufschrei gehabt. Aber das ist eine reine Spekulation jetzt.
Genau, dann sind wir aber ja bei dem Thema, okay, Probleme ansprechen, ja, Ehrlichkeit etc. Die Frage ist doch aber grundsätzlich, was sind denn die Probleme, was sind die Bedürfnisse und welche dieser Probleme und welche dieser Bedürfnisse, die dann, von denen man dann hofft als Wähler, hofft, dass sie durch eine Wahlentscheidung in die eigene Richtung verbessert werden. Welche sind da und gibt es überhaupt noch eine zweckrationale Korrelation zwischen, ich habe ein praktisches Bedürfnis, dass weniger Migranten in Deutschland sind und deswegen wähle ich die AfD? Ist es so simpel? Oder ist das Package halt noch viel mehr? Und vor allem, welche Rolle spielt eigentlich die materialistische Frage, die Verteilungsfrage, die ökonomische Frage, der Wohlstand und all das, weil das wird ja dann doch auch oft zu wenig mitgedacht, beziehungsweise am Ende ja immer die Forderung der woken Kritiker, also der Kritiker an der Wokeness aus einer linken Perspektive zu sagen, ihr habt euch ja zu wenig um die Klassenfrage und zu viel um die Identitätsfrage gekümmert.
Ja, das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, den Jessen so aufmacht, nämlich diese Frage nach dieser Klassengeschichte. Und ich würde fast behaupten, es ist nicht ganz falsch, weil tatsächlich, wenn man sich linke Diskurse in den letzten 15, 20 Jahren anschaut, die sind schon oftmals sehr intellektualisiert gewesen. Was ich jetzt auch nicht für grundlegend falsch erachte, kleiner Side-Fact, in der ganzen Auseinandersetzung um den Nahostkonflikt hat dieses Intellektualisieren gerade ein gewisser Jackson Irvine auch antisemitismuskritischen Fans der FC St. Pauli vorgeworfen, weil er meinte, ganz andere Geschichte, aber dieser Vorwurf der Intellektualisierung, den gibt es immer wieder, auch innerhalb der linken Szene. Oder innerhalb von linkeren Strukturen, auch im Umfeld. Und deswegen finde ich es manchmal so ein bisschen problematisch, wenn du quasi wenn du vom Linksliberalismus sprichst, dann ist es ja im Endeffekt genau das. Der Linksliberalismus ist ja quasi grundlegend eher diese intellektualisierte oder diese intellektuelle Ebene, wohingegen man ja immer so ein bisschen so getan hat, als ob diese klassisch linke Ecke ja tatsächlich noch das macht. Und wenn man dann eben schaut, was es da für Gruppen gibt und für Gruppen gab, dass dann so linksautoritäre Gruppen ja gerne genau diesen gleichen Vorwurf gemacht haben, dass man den Klassenkampf wieder höher schreiben müsste. Also so klassisch antiimperialistische Gruppen waren meistens auf einer deutlich flacheren Ebene, haben aber eben auch nicht so den Zulauf gehabt wie in den 70er, 80er Jahren, als wir diese K-Gruppen hatten. Aber auch die waren eigentlich fast alle immer geprägt von einem eher studentischen Milieu. Und das hat sich bis heute, glaube ich, auch wenig geändert. Es wird jetzt ja immer so ein bisschen über Bärbel Baas gesprochen als quasi Beispiel dafür, dass es eben nicht nur Intellektuelle gibt etc. in dieser eher linken Bubble. Aber ich würde schon behaupten, dass das auch mit ein Problem ist, wo man immer wieder drüber sprechen muss. Und das auch so ein bisschen aus dem Alltag gesprochen, wenn man sich so Texte durchliest, auch Zeitungsartikel durchliest. Manchmal muss man schon so ein bisschen überlegen, okay, wie weit sind sowohl die Redakteure als eben auch viele, die sich politisch engagieren, entfernt von der, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Bevölkerung, weil da ganz oft doch eine Tiefe drin ist, die gar nicht immer so nachvollzogen werden kann. Und das halte ich manchmal schon für ein Problem, wohingegen ich auf der anderen Seite in gewissen Punkten eben auch wichtig finde, dass man Begriffe klar definiert und eine klare Grundlage hat, auf der man diskutieren kann. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man eben diesen Vorwurf der Intellektualisierung auch macht. Also es ist wichtig, wie gesagt, gerade beim Thema Antisemitismus ist es eben nicht, man kann da eben nicht in Schwarz und Weiß denken, sondern es ist deutlich komplexer. Gerade das Thema Antisemitismus ist deutlich komplexer, als es eben gerne dargestellt wird, auch in der Linken. Und das ist eben ein Problem. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Argument, dass man dadurch tatsächlich viele Menschen vergrault und ja eben nicht mehr abholt.
Ja, also du hast natürlich einen sehr guten Punkt. Das wird jetzt irgendwie sehr speziell, dass es natürlich so ein Dilemma gibt zwischen der Erkenntnis, die wir ja wahrscheinlich haben, dass intellektuellen Feindlichkeit per se eigentlich was Schlechtes ist, weil ihm was sehr Autoritäres innewohnt und am Ende dadurch ja auch wieder stereotypisiert wird, der Intellektuelle dann für was viel Größeres steht und dadurch am Ende ja vielleicht auch eine Art Vernichtungswillen entstehen kann, weil man sagt, der Intellektuelle und alles, wofür er steht, ist eigentlich der Grund für alles Übel. Das ist ja klar. Das widerspricht ja aber sogar in der anderen Seite ja so erstmal auch unserer anderen Position zu sagen, wo wir ja vielleicht sogar so ein bisschen mitgehen würden, die linke Politik wird irgendwie nicht mehr für den kleinen Mann gemacht, auch wenn ich das irgendwie jetzt sehr verkürzend finde. Da könnte man jetzt ja erstmal glauben, dass sich das so ein bisschen widerspricht. Ich würde nur erstmal sagen, nur weil man jetzt irgendwie bürgerlich ist, ist man jetzt erstmal auch nicht intellektuell, ja, also im klassischen Sinne. nur weil man heutzutage studiert hat, ist man auch nicht mehr intellektuell per se im klassischen Sinne, so in dem Sinne, dass man sich vielleicht irgendwie, also diese irgendwie Universalbildung versucht, sich anzueignen, wie es vielleicht noch irgendwie in den 70ern oder 80ern war. Und zweitens ist natürlich vor allem nicht, nur weil man glaubt, man hätte einen vermeintlich progressiven moralischen Wertekanon, ist man nicht per se intellektuell. Und wer den nicht hat, ist irgendwie nicht intellektuell. Es gibt ja genauso gut konservative Intellektuelle oder rechte Intellektuelle, rechtsextreme Intellektuelle. Das heißt, hier wird ja natürlich auch direkt irgendwie gesagt, irgendwie Bürgertum, irgendwie Großstädter, was weiß ich, sind per se irgendwie, studierte Großstädter sind per se irgendwie alle Intellektuelle. Und ich glaube, das stimmt natürlich auch erstmal nicht. Ich möchte dann vielleicht auch nochmal auf ein Zitat aus dem Jesse-Text eingehen. Er sagt nämlich, erst recht die postmarxistische Linke von heute hat das dialektische Denken verlernt, Stichwort intellektuell, und empfiehlt sich völlig unreflektiert als Heilmittel gegen rechts, ohne das spiegelsymmetrische Verhalten der Rechten wahrzunehmen, die sich als Heilmittel gegen links empfehlen. Ich finde den Satz auch bemerkenswert. Ich finde ihn natürlich so spiegelsymmetrisches Verhalten, ja, I don't know. Das ist so, ja, also das ist, finde ich, ein bisschen zu platt in a way. Und zwar auch, wenn er einen wahren Punkt anspricht. Aber du hast ja schon angesprochen, auch K-Gruppen und etc. Wenn wir nämlich irgendwie auf links, rechts gucken und auch auf eine marxistische Linke und nicht nur die postmarxistische Linke, das glaube ich natürlich sowohl der Rechten, sowohl der Linken und auch allen dazwischen immer ein autoritärer Ansatz innewohnt. Ja, vor dieser Autorität ist halt niemand gefeit, also vor diesem autoritären Charakter der Menschen ist halt niemand gefeit, weder die Linken noch die Rechten, weder die marxistischen noch die postmarxistischen Linken und noch, wie gesagt, auch alle in between nicht. Und dass eine Linke zu autoritären Handeln neigt, das ist ja überhaupt gar keine neue Erkenntnis. Das ist ja völlig offensichtlich. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich gerade jetzt, also, und da meine ich jetzt gar nicht diese progressive Linke, Grüne und SPD, aber auch bei denen natürlich autoritäre Beweggründe oft mitspielen, wenn man über die Versuche redet, Verhalten zu kontrollieren der Menschen, weil man ja glaubt, das sei fürs Greater Good so. Aber jenseits von denen, also weiter links von denen, gibt es momentan ja auch ein krass großes Revival einer sehr autoritären Linken. Also diese Debatten aus der Studentenbewegung, wo es ja noch tatsächlich antiautoritäre und autoritäre Linke gibt, so, die gibt es ja innerhalb der Linken sowieso gar nicht mehr. Also bewegen wir uns, glaube ich, gesamtgesellschaftlich hin zu so einem Autoritarismus mit einem Teil, der sich dahin bewegt, der aber von sich selber glaubt, er sei antiautoritär. Und das ist natürlich, finde ich, auch ein großes Problem des progressiven Lagers.
Definitiv ist das ein großes Problem. Und ich finde, da kommen noch mehr Punkte dazu, die Jessen auch weiter beschreibt. Ich will noch mal kurz einen Aspekt zu der Thematik des Intellektualisierens sagen, weil ich da tatsächlich finde, dass man gerade im Bereich der Rundfunkmedien sehr, sehr stark weggekommen ist von einem klassischen Intellektualismus, weil ich letztens durch Zufall nochmal auf alte Fernsehdiskussionen von unter anderem Adorno oder Bloch gestoßen bin.
Es gibt einen Sketch von Harald Schmidt, wo der Kern des Sketches ist, dass er Heidegger vorliest in so einer Gefängniszelle und alle anderen irgendwie so wie tot neben ihm liegen. Das ist der Gag, mehr nicht. Das war irgendwie deutsches Kabarett oder wie auch immer man ihn bezeichnen will.
Ja, und
also ja, du hast recht.
Ja, und ich wollte noch weitergehen. Es gibt ja auch, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass es auch Leute wie Marcel Reich-Ranitzky gab, die ja auch gesprochen haben. Und wenn man sich das angehört hat, man brauchte ja überhaupt eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne, bis der man einen Satz zu Ende gebracht hat. Und das ist, finde ich, alles so eine Entwicklung, wo wir ja schon lange nicht mehr sind, weshalb ich diesen Vorwurf, dass Debatten intellektualisiert sind, gar nicht so entscheidend mehr sehe, sondern da finde ich einen anderen Punkt, den Jessen eben gesagt hat, doch nochmal spannend, und der bezieht sich auch wieder auf das, was du gesagt hast. Da zitiere ich auch mal aber dass die etablierte Linke, in Klammern in Deutschland gehören die Grünen dazu, sich von jeder marxistischen Einsicht verabschiedet hat, den dialektischen Materialismus gegen identitätspolitische Semantik eingetauscht hat, wird ihr im Kampf gegen rechts auf die Füße fallen. Schlimmer, es macht diesen Kampf von vornherein unglaubwürdig. Im Grunde sind es kleinbürgerliche Milieuparteien, die sich nur auf links geschwingt haben, und leider haben die neuen Rechten den Schwindel durchschaut und ihre Anhänger ihn zumindest gespürt. Und das ist, finde ich, nochmal ein ganz spannender Punkt, der das, finde ich, eigentlich relativ gut zusammenfasst. Und ich, auch wenn er davor vieles schreibt, wo ich sagen würde, ja, das ist ein bisschen sehr polemisch, wie er da schreibt, aber diesen Satz oder diese längeren Sätze finde ich gar nicht so unspannend, weil es ja nochmal genau das schreibt. Diese Dialektik ist tatsächlich der Linken sehr stark abhanden gekommen, weil man sehr, sehr stark und sehr, sehr eng auf seinem eigenen Punkt festhält und tatsächlich, und das ist ja das, was ganz am Anfang auch schon mal ein bisschen mit reinkam, dass andere Standpunkte gar nicht mehr so sehr eine Rolle spielen, sondern dass dieses Identitätspolitische alles ist, und wenn man mit dem nicht übereinstimmt, dann kann man nicht dazugehören. Und das ist immer wieder auch der gleiche Vorwurf, der gemacht wird, wenn man sich das anschaut. Beispiel jetzt relativ aktuell, und das finde ich fällt genau in die gleiche Kerbe mit rein. Du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben, in Flensburg hat irgendwie so ein komischer Gothic-Ladenbesitzer ein selbstgedrucktes Schild ins Fenster gekauft, dass keine Juden mehr akzeptiert werden. Und am nächsten Tag haben irgendwelche Leute Fuck-Nazis und Anti-Nazi-Aufkleber an die Tür geklebt. Da habe ich mir gedacht, ich glaube nicht, dass dieser Typ jetzt irgendwie ein waschechter Nazi ist, sondern es gibt auch Antisemiten abseits von Rechten. Und das führt wieder genau in die gleiche Thematik. Wenn jemand Antisemit ist, dann muss er in den Augen dieser identitätspolitischen Menschen Nazi sein. Und das ist einfach falsch. Und das ist genau das Gleiche, was wir eben in anderen Debatten auch sehen. Nein, der Typ, ich glaube nicht, dass dieser Typ Nazi ist. Das ist einfach ein Antisemit, auch wenn er so tut, als ob er keiner ist, weil er das dahin schreibt, ich bin kein Antisemit. Aber wer quasi eine ganze Religionsgemeinschaft dafür verantwortlich macht, was im Nahen Osten passiert, der ist ein lupenreiner Antisemit, aber kein Nazi. Und das ist so ein bisschen diese identitätspolitische Problematik, die da schon eine Rolle spielt und die, finde ich, das Ganze immer wieder sehr gut zeigt, was das Problem ist. Und das ist nicht nur, also jetzt in dem Fall ist es sehr spezifisch mit dem Antisemitismus, aber im Endeffekt haben wir genau die gleiche Grundlage, wenn wir jetzt zurückdenken an die Debatten darüber, dass man nicht mehr, dass Kinder nicht mehr Cowboy und Indianer spielen dürfen etc. pp., was ja jetzt nicht flächendeckend so ist, aber was natürlich dann auch wieder diese Diskussion hochkochen lassen hat. Und das ist ein riesengroßes Problem, was dahinter steckt.
Ja, ich glaube, kurz zu dem Typen. Ich glaube, der ist so ein, also ich glaube, im weitesten Sinne ist der ganz schön verrückt. Aber der hat halt, der hat ja auch irgendwie eine RAF-Fahne, dann hat er irgendwie eine Reichskriegsflagge da hängen. Der Typ, ich glaube, der Typ hat halt so ganz klassisches, so er ist so die gelebte Querfront, so gelebte Hufeisen am Ende, wirklich auch. Also, und nicht, es kommt ja nicht von ungefähr, dass ja den vernünftigen Leuten klar ist, dass die sich vor allem in meinem Antisemitismus treffen, der ja dann in den Fällen vor allem immer durch so eine Art Verschwörungstheorie entsteht. Und ich glaube, das ist bei ihm ein sehr großer Punkt. Zu dem Zitat, was du aus dem Text hast, ja, aus dem Jessen-Text, da geht es ja wieder ganz genau darum, er sagt ja dann auch etwas mehr Marxismus als Poststrukturalismus, mehr Rosa Luxemburg als Judith Butler wäre ein großer Gewinn. Und da sind wir jetzt ja genau an dem Kern der Debatte, also den ja auch die Zeit dann führt, wo ja dann auch die Reaktion drauf anspielt. Und zwar diese Debatte, ich habe sie ja schon angedeutet, die Linke, die kümmert sich nicht mehr um die Arbeiter, die kümmert sich nicht mehr um den kleinen Mann, sondern die kümmert sich halt irgendwie um Identitätspolitik, um Minderheiten, aber nur ausschließlich um Minderheiten. Der Vorwurf, und deswegen wird die Kassenfrage nicht mehr gestellt, die ökonomische Frage wird nicht mehr gestellt und deswegen wählen jetzt die Arbeiter alle rechts, um das verkürzt zu sagen. Ich würde grundsätzlich sagen, ja, die Tendenz dieser Schlussfolgerung, die stimmt schon, nur sie ist viel, viel, viel zu kurz gedacht. Ja, also weil so einfach lässt sich das nicht erklären. Vor allem lässt sich das auch nicht so einfach lösen, dass du sagst, naja, komm, dann machen wir mal ein bisschen mehr Sozialpolitik und die Sache ist geritzt. So, ja, verteilen wir ein bisschen um und alles wieder gut. Weil ich glaube, diese politischen Positionen auf dem Links-Rechts-Schema, die werden mittlerweile schon viel, viel, viel zu lange im Paket gekauft. Ja, also das, ich sag mal, linke materialistische Position im politischen System mittlerweile auch für die Menschen, deren Interesse dadurch eigentlich auch vertreten werden kann und sollte, dass diese Menschen eine sozialere Position mittlerweile schon so sehr linken mit allem anderen Progressiven, dass selbst eine Sozialpolitik, eine größere Sozialpolitik für diese Menschen kurz hinter Gendern ist, obwohl das in ihrem Interesse wäre. Also so ganz verkürzt gesagt. Und darauf muss man natürlich so ein bisschen eingehen. Man muss vor allem aber auch darauf eingehen, dass ja dir auch was als links verkauft wurde, über Jahre hinweg, was ja wirklich nichts mehr mit materialistischen Fragen zu tun hat. Da muss man ja schon sagen, man muss ja fast im Umkehrschluss sagen, dass sich ja, ich sag mal, diese progressiven Werte sehr gut verstanden haben mit Kapitalinteressen, mit Globalisierung, mit allem so. Man konnte ganz diesen Kapitalismus wunderbar weiterführen und dabei woke sein und auf Minderheitenrechte pochen und Diversitätsprogramme in den Unternehmen starten. All das ging super perfekt miteinander. Ja? Also, und dadurch hat sich ja einfach grundsätzlich ja so eine, fast schon so eine Oligarchie entwickelt schon. Ja? Und da gibt es auch einen Text von Nancy Fraser, US-amerikanische Philosophin, auch in dieser Reihe bei der Zeit. Ich muss sagen, ich finde in ihrer Analyse, in dem Fall hat sie recht, sie trifft es, glaube ich, jetzt besser auf den Punkt, als ich das gerade rumgestammelt habe. In ihren Schlussfolgerungen hat sie meiner Meinung nach überhaupt nicht recht, aber ich lese mal kurz vor, was sie sagt dazu. Ja. Es scheint zunächst rätselhaft, warum Wokeism als Schreckgespenst so gut funktioniert. Immerhin sind Transpersonen, mexikanische Einwanderer oder Muslime nicht für die Verschlechterung der Lebensverhältnisse, nicht für marode Straßen und Brücken verantwortlich. In den USA knüpft der Anti-Wokeism aber einerseits an eine lange Tradition des Nativismus an, also an die Dämonisierung von Migranten und Andersdenkenden. Andererseits, und jetzt wird spannend, spielt jene neoliberale, progressive Orthodoxie eine Rolle, die im politischen Diskurs lange hegemonial war, denn deren Diversitätsideale waren oft nur oberflächlich. Mehr noch, sie dienten als Feigenblatt für ein regressives Abdriften in Richtung Oligarchie und Plutokratie. Also das deutet das schon an. Sie sagt dann in einer weiteren Antwort des Interviews, stattdessen wurden die Nachfolgeströmungen, also von Linken, zunehmend progressiv-liberal und verbündeten sich mit den Befürwortern einer Corporate Globalization, also einer unternehmensfreundlichen Globalisierung, denn viele internationale Konzerne gaben sich ihrer Zeit als fortschrittlich und kosmopolitisch, warben für Vielfalt und Female Empowerment. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch als Link, ob ich das noch als links bezeichnen würde, denn zu der Linken gehört immer auch die Klassenperspektive. Das heißt, wir hatten natürlich eine maximale Entkoppelung von einem linken, einem Begriff einer Linken von der Klassenfrage, der sich tatsächlich sehr, sehr, sehr auf diese identitätspolitischen, moralischen, grundsätzlich moralischen Fragen, Minderheitsfragen gestützt hat, wo sich dann im Endeffekt plötzlich Leute, die eigentlich nicht in einem materialistischen Sinne nicht links sind, als links bezeichnen konnten. Und das ist, glaube ich, natürlich ein Problem gewesen. Also das kann man ja in der Form nicht leugnen. Insbesondere, weil man ja dann dieses Racket-Gefühl hatte. Wir haben über das Thema ja auch schon geredet, dass die Leute einfach das Gefühl hatten, es gibt da plötzlich so eine Elite, so eine kosmopolitische Elite, die haben sowohl die ökonomische Macht als auch die moralische Hegemonie über den Diskurs. Und das war, glaube ich, ein Problem.
Wobei ich es tatsächlich spannend finde, dass vor allem dieser Begriff der Klassenperspektive, wie du ihn jetzt bei Fraser zitiert hast, aber er kommt ja auch bei Jessen vor, dass dieser Aspekt des Klassendenkens plötzlich wieder so eine Rolle spielt, weil eigentlich war man in der Diskussion und ja auch in der Sozialwissenschaft grundlegend eigentlich so weit, dass der ganze Begriff der Klasse ja mittlerweile komplett veraltet ist, weil einfach die Gesellschaft ja auch so ausdiversifiziert ist und so individualistisch geprägt ist, dass erstens überhaupt gar kein Klassenbewusstsein mehr existieren kann, weil es eben diese Klassen, also vereinfacht ausgedrückt, ist es ja Arbeiterklasse oder Proletariat gegen Bourgeoisie. Und das ist ja etwas, was seit, wäre was eigentlich nur zu Beginn von der Analyse von Marx wirklich eine Rolle gespielt hat, weil wir dann ja eine sehr schnelle, sehr starke Ausdifferenzierung haben mit dem klassischen Bürgertum, Kleinbürgertum etc. pp., die ja nicht so richtig zur Bourgeoisie gehören. Und heute sind wir ja noch viel ausdifferenzierter, weil es ja gar nicht mehr so viele Arbeiter gibt. Deswegen ich diesen Aspekt und tatsächlich auch diesen Blick plötzlich wieder so stark auf die Arbeiter bisschen schwierig finde, auch vor dem Hintergrund, wer genau ist dann eigentlich Arbeiter, weil wir ja gesagt in einer Gesellschaft leben, wo, jetzt habe ich die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube 60-70% mittlerweile im Dienstleistungssektor arbeiten und ich glaube nicht, dass sich die meisten Menschen im Dienstleistungssektor als Arbeiter definieren würden.
Ja, Blue-Collar-Workers, White-Collar-Workers, also die Debatten wurden ja geführt, also wie erweitern wir einen Arbeiterbegriff? Wie können wir ein revolutionäres Subjekt weiterhin identifizieren, obwohl es ja die klassische Arbeiterklasse nicht mehr gibt? Gehören jetzt irgendwie, was weiß ich, der Facharbeiter, der ja vielleicht auch studiert hat, der ja manchmal mehr verdient als irgendwie so ein verlauster Journalist, gehört der jetzt noch zur Arbeiterklasse oder nicht? Da hast du ja natürlich völlig recht, aber aus der Perspektive gäbe es ja dann eigentlich tatsächlich keine linke Interessensvertretung mehr abseits von Identitätspolitik.
Ja, das ist aber, finde ich, genau der Punkt. Ich meine, würdest du dich selbst als Arbeiter definieren?
Nein.
Weil ich kann es nämlich auch für mich nicht. Ich bin ja sowieso jetzt in einer ganz anderen Atmosphäre tätig, deswegen diesen Arbeiterstatus, das ist so
Obwohl, ich habe Schichtdienst.
Ja, und du kriegst ja auch, bist ja auch in klassischer Lohnarbeit. Also könntest du ja auch rein theoretisch dich so definieren, aber du bist halt mehr ein Dienst.
Ich kann auch einer Gewerkschaft beitreten.
Kann ich auch und bringt bei mir nur gar nichts. Du könntest immer einen streiken.
Ja, du darfst ja nicht streiken.
Richtig. Genau, aber wie gesagt, worauf ich, also natürlich hast du da den Punkt, aber das ist ja genau dieses Phänomen, was, glaube ich, gerade in der Linken im Endeffekt seit den 70er Jahren ja eine Rolle spielt und auch immer wieder in der Debatte war, weil man natürlich genau das Problem hatte, dass ja die Arbeiterschaft in der Weimarer Republik sich auch immer stärker dem Nationalsozialismus zugewandt hat. Und die Debatte war ja dann auch, wie konnte das eigentlich passieren? Und wenn man dann jetzt diesen ganzen Weg geht, der ja auch in der Frankfurter Schule dann eine Rolle gespielt hat, im Endeffekt die Frage auch, worüber wir auch schon gesprochen haben, mit dem autoritären Charakter, dann ist das natürlich ein entscheidender Aspekt, der damit reinspielt. Und die Frage, die Arbeiterklasse zu erreichen, was ist quasi das Ziel? Und ich meine, wenn wir uns andere Länder anschauen, wo wir einen sehr starken Linkspopulismus hatten, vor allem in Südamerika, dann war das ja am Ende auch nicht wirklich progressiv, was da passiert ist, sondern man hat ja genauso autoritäre Entwicklungen gehabt, wie sie im Endeffekt auch in anderen Aspekten dann.
Der Rückfall in die Barbarei, der kann immer von links kommen. Also das ist ja wohl völlig klar. Also das ist ja darüber muss man ja gar nicht reden. Das glauben halt viele Leute nicht und das ist ja das große Problem genau daran. Aber der spannende Punkt ist ja auch, also wenn man mal über die tatsächlich ökonomische Frage nachdenkt, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo wahrscheinlich teilweise ein Handwerker deutlich mehr verdient als, ich sag mal, der durchschnittliche Hochschulabsolvent, der irgendwo in so einem Kreativbereich oder in den Medien oder wo auch immer landet oder bei irgendwelchen NGOs landet, ja. Das heißt, theoretisch, allerdings fühlt sich dieser Arbeiter, dieser Handwerker wahrscheinlich trotzdem massiv ausgeschlossen von irgendwelchen Diskursen. Das heißt, dieses akademische Bürgertum, und ich sage jetzt nicht bewusst nicht intellektuell, weil darüber haben wir ja diskutiert, also einfach qua Hochschulabschluss, das opfert ja in Teilen sogar opfert ja vielleicht Gehalt und finanziellen ja, finanziellen Erfolg für entweder einen normativen, einen normativen Impetus für das, was man tut, dass die Arbeit ja irgendwie auch sinnstiftend sein soll, oder vielleicht für gesellschaftlichen oder publizistischen Einfluss in, ja, was weiß ich, in Vereinen, NGOs, Medien, in der Hoffnung, dass man ja den Diskurs mitbestimmen kann. Und natürlich gab es eine Zeit in den letzten Jahren, die ja jetzt mehr und mehr zu Ende geht, in der es eben dann doch eine, hatten wir auch schon drüber geredet, eine Verschiebung gab der Menschen, ich sag mal, bei den meisten Menschen, die irgendwie Diskurse mitbestimmen konnten in Politik und Gesellschaft, eine Art linksliberale Meinung wahrscheinlich vorgeherrscht hat, die eben den Menschen gegenüberstand, die da nicht teilgenommen haben, die halt einfach nur ihr Leben gelebt haben, die aber damit teilweise spannenderweise vielleicht sogar mehr verdienen, aber sich trotzdem als eine Art abgehängte Minderheit identifizieren. Und da sind wir ja dann auch kurz, um das abzuschließen, an so einem Punkt, wo die Rechten natürlich ihre Identitätspolitik machen. Sie geben eben denen eine Identität, die nicht zu der anderen Identitätspolitik dazugehören. Wenn jede Minderheit hat ihre Identität, nur die Mehrheit hat keine, und dann gibt die Rechte eben dieser Mehrheit ihre Identität.
Das ist auch der Punkt, wo ich anschließen würde, weil das ja genau das Spannende ist, weil es ja nicht mal falsch ist, wenn man sich die Debatten der letzten Jahre anschaut, dass da tatsächlich, ich sag mal, die, was du jetzt vorhin als die Mitte bezeichnet hast, oder der große Teil der Gesellschaft, der hat ja bei diesen, den interessieren diese ganzen Debatten, den interessieren diese ganzen Diskurse nicht. Und da würde ich gerne einmal Jürgen Kaube zitieren, den Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der hat nämlich auch in der Zeit einen kurzen Beitrag geschrieben, und der schreibt,
also auch in dieser Reihe, genau, auch über Sind die Linken schuld?
Genau, in der Reihe, im Feuilleton, auch in der ersten Version, also vom 28. August, da schreibt er, die Bereitschaft, sich beleidigt und benachteiligt zu fühlen, hat stark zugenommen. Und das ist genau nochmal das, also dieser identitätspolitische Aspekt, der hat das natürlich nochmal verstärkt, und das ist quasi so ein sich immer weiter hochschaukeln, dass man sich immer schneller beleidigt fühlt. Und das gilt jetzt gar nicht nur im Allgemeinen, sondern man kann ja auch gucken, ich nehme mal das gern genommene Beispiel vom Pimmelgate in Hamburg, als Andi Grote sich auf Twitter davon hat einnehmen lassen, dass er als Pimmel beleidigt wurde und dann eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Oder Robert Habeck, der sich ja auch beleidigt gefühlt hat, in dessen Folge es dann ja auch mehrere Hausdurchsuche gegeben hat. Und wenn ich jetzt das mal salopp formuliere, dann würde ich behaupten, dass es früher deswegen niemals irgendwie eine Hausdurchsuchung gegeben hätte. Und das sind jetzt ja beides, oder das eine ist ein Beispiel, wo es ins linke Milieu geht oder ins linkere Milieu geht. Andi Grote ist ja selbst SPD-Politiker, und im Fall Robert Habeck war es aber ja eher ein Rechter oder aus dem rechten Umfeld jemand, der da, bei dem es Hausdurchsuchung gab. Aber es gibt es auf, ja, beiden Seiten. Klar. Politiker, in dem Fall beides eher linke Politiker. Bei Andi Grote ein bisschen schwierig zu betrachten, aber grundsätzlich sind beide erstmal in eher linkeren Parteien. Die fühlen sich schnell beleidigt, die sorgen dann dafür, dass Sachen passieren. Und das ist, finde ich, genau nochmal der Punkt, weil es hier eben immer um, was du ja vorhin auch schon mal angesprochen hast, um diesen Aspekt der Minderheiten geht. Das heißt, Minderheiten stehen sehr lange im Fokus. Und da würde ich sagen, hat Jessen dann aber auch einen Punkt, wenn er eben diesen Aspekt reinnimmt, dass dieser sehr starke Bezug auf die Minderheiten, und das wird ja auch im Zusammenhang mit der SPD immer wieder diskutiert, dass die SPD sich so stark für Bürgergeldempfänger oder Hartz-IV-Empfänger eingesetzt hat und weniger diesen Aspekt der in Anführungsstrichen Arbeitenden oder der Arbeiter noch bezogen hat. Und das ist nicht ganz falsch, denn, oder aber auch nicht ganz richtig, weil natürlich die SPD immer versucht hat, den Fokus auch auf die klassische arbeitende Bevölkerung zu legen, aber es nicht immer so richtig wahrgenommen wurde. Und wenn wir jetzt uns diese Debatte zum Beispiel um das Thema Erbschaftssteuer anschauen, da geht es natürlich im Endeffekt um dasselbe. Und die Frage mit der Rente, das ist ja eigentlich auch ein Aspekt, wo es um die arbeitende Bevölkerung geht. Dass man das Rentenniveau senken will oder das Renteneintrittsalter erhöhen will, das sind natürlich alles Aspekte, die dann im Endeffekt für die arbeitende Bevölkerung eine Rolle spielen. Aber es wird einfach nicht mehr so richtig klar. Und da würde ich es auch tatsächlich so sagen, dass es den linken Parteien da wirklich an einer klassischen Agenda fehlt, wie man jetzt genau damit umgehen möchte. Auch vor dem Hintergrund, dass das schon ein wichtiges Thema ist, was aber irgendwie immer so ein bisschen am Rande nur wahrgenommen wird.
Ja, aber ich glaube, da ist ja quasi der Kern des Problems von linken Parteien, die versuchen, sich wieder den klassischen materialistischeren Themen zuzuwenden. Sie können und wollen vielleicht das auch nicht das tun, ohne gleichzeitig die identitätspolitischen Positionen dafür zu opfern. Und wenn sie die aber nicht opfern, und das ist jetzt kein Appell, sondern nur meine Analyse, wenn sie die eben nicht opfern, erreichen, sind wir an einem Punkt, in dem sie die Leute, die eben so einen Hass auf diese identitätspolitischen Positionen haben, nicht zurück zu den Linken gehen, weil ihnen die wichtiger sind als ihr ökonomisches, persönliches Interesse. Eva Illou, die französische, finde ich diesmal sehr unterstützenswerte inhaltliche Philosophin, auch was Antisemitismus angeht, by the way. Die schreibt nämlich auch in der Zeit im Zuge dieser ganzen Reihe: Damit steckt die Linke in einer doppelten Falle. Passt sie sich an, verliert sie ihr gebildetes Stammpublikum. Bleibt sie, wie sie ist, erscheint sie als Partei der Privilegierten, fixiert auf Einzelthemen, fern von den Sorgen derer, die einst ihre Basis bildeten. Das heißt, die Linke oder linke Parteien oder zumindest linksliberale Parteien sind in dem Dilemma, dass wenn sie da hingehen, haben sie Angst, die zu verlieren, die sie haben. Und die sie haben, sind mehr und mehr eben Leute, die, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, eher aus einer Art Solidarität für Umverteilung sind, weil sie für sie selber nicht so relevant ist, weil sie selber gebildet und privilegiert sind. Und wenn sie die auch noch verlieren und gleichzeitig nicht die anderen dazugewinnen, dann haben sie eben gar keinen mehr. Und deswegen bleibt dieses Package bestehen, dass linke, materialistische linke Positionen immer gekoppelt bleiben mit progressiven Werten, mit progressiven identitätspolitischen, klimapolitischen Fragen. Und aus diesem Dilemma, aus diesem Teufelskreis kommt die Linke nicht raus. Und das ist ja auch das absolute Gegenargument gegen den Gegenartikel von Jens Jessen, weil wir müssen ja auf den auch der Fairness halber mal zu sprechen kommen, dass es ja in der Woche danach dann eine Gegenposition gab zu dem Artikel oder sogar zwei, fand ich auch komisch. Warum gibt es zwei Gegenstimmen auf einen anderen Artikel? Da hat die Zeit vielleicht doch auch ein bisschen nervös geworden. Und das ist eben dann der Artikel erstmal, über den ich dann reden würde. So einfach ist es nicht, heißt der Artikel. Und der ist von Robert Pausch, auch Zeitredakteur. Und der sagt nämlich, erstmal wirft der Jessen tatsächlich fast berechtigterweise vor, das ist ja wirklich alles Argumente aus der Mottenkiste, das haben wir alles tausendmal gehört, mit der Wokeness und dem Gendern und so, fair enough. Und sagt dann als absolutes Gegenargument gegen diese These, so die Linken müssen wieder materialistischer werden, dann passt das schon, sagt er, hat ja der Biden gemacht in den USA. Und was haben wir jetzt? Donald Trump. Aber genau das ist, würde ich ihm halt entgegenhalten, ist zu sagen, du kannst momentan niemanden zurückgewinnen über materialistischere Positionen, wenn du gleichzeitig, ich nenne es jetzt mal so platt, woke bleibst. Das ist so ein bisschen meine These. Und das ist halt das Gegenargument gegen das, was er sagt in seiner Erwiderung. Und wenn du jetzt überlegst, kann ich auch noch weiterreden.
Mach mal.
Und zwar sieht er dieses Problem auch, also Robert Pausch sieht dieses Problem auch viel zu sehr auf einzelne politische Parteien bezogen und sieht nicht, dass für die Kritiker der Wokeness, die Anhänger der MAGA-Bewegung, die AfD-Wähler, der Gegner nicht nur die Partei ist, eine entsprechende Partei, nicht nur die Demokraten, sondern der Glaube, dass die Demokraten, in dem Fall bleiben wir zum Beispiel, fest verankert sind in eine Struktur, von mir aus in ein Racket, das über weite Institutionen vernetzt und etabliert ist. Die Universitäten, die Gerichte, die Institutionen, all das, glauben Sie, die Unternehmen, all das ist durchwachsen Ihrer Meinung nach eben von dieser Wokeness und diesen Werten, an denen Sie festhalten. Und wenn da jetzt eben Joe Biden sagt, ich gehe jetzt wieder auf, ich sag mal, auf Umverteilung, auf mehr Sozialstaat und so weiter, dann reicht es den Leuten bei weitem nicht aus. Wer das natürlich viel besser verstanden hat, dass das so ist, ist der, der jetzt dagegen ankämpft und deswegen auch mit autoritären Maßnahmen dagegen vorgeht, ist Donald Trump. Nicht umsonst. Er hat die Medien im Ziel, er hat die Universitäten als Ziel. Massiv geht er dagegen vor, weil er ganz genau weiß, seine Leute, die halten all diese Institutionen für linksgrün woke versifft und deswegen muss er da reingehen.
Ja, und wenn man dabei bleibt, ist es ja so, dass Robert Pausch ja auch tatsächlich konkrete Punkte anspricht, die ja auch nicht falsch sind, wenn er nämlich davon schreibt, dass ja tatsächlich versucht wurde. Und ich finde, das beste Beispiel ist da so ein bisschen der Respektwahlkampf von Olaf Scholz gewesen. Der ist ja genau das, wo eben die SPD versucht hat, Arbeiter anzusprechen, es aber nicht geschafft hat. Und ich meine, die Vorschläge, die man macht, das ist ja tatsächlich so. Wenn man sich die anschaut, was die Linke jetzt vor dem Wahlkampf gemacht hat, mit diesem Mietpreisrechner etc., die ganze Debatte darüber auch hier in Berlin mit Deutsche Wohnen enteignen etc. pp., das sind ja alles klassisch linke Themen, die aber nicht so sehr verfangen, weil wer hat im Endeffekt die Linke gewählt? Das waren jetzt auch nicht groß die Arbeiter, sondern das waren junge Menschen, wo man natürlich auch sagen muss, okay, gerade junge Menschen, aber eben auch eher, ja, junge Menschen, die wahrscheinlich mal studieren werden, die natürlich dann vor dem Problem stehen, okay, wie sollen sie die Miete bezahlen, wie sollen sie studieren können, wenn das alles so teuer geworden ist. Das ist natürlich ein Problem, aber so erreicht man scheinbar am Ende die Arbeiter nicht. Und das hat Stefan Mau von der Humboldt-Uni im Endeffekt ähnlich gesagt, auch wieder aus der Zeit. Der schreibt, momentan folgt die Linke dem Reflex, leichte Antworten auf komplexe Herausforderungen zu geben. Ob man mit linkem Populismus und Social Media Auftritten aber dauerhaft punkten kann? Fragezeichen. Und kurz vorher sagte er, wenn eine linke Regierung an die Macht käme, würden dann die Schieflage auf dem Wohnungsmarkt, im Bildungssystem, im Sozialsystem, auf dem Arbeitsmarkt oder im Wirtschaftssystem über Nacht verschwinden. Selbst bei jenen, die auf sie angewiesen sind, ist der Glaube an das Glücksversprechen staatlicher Umverteilung verdampft. Und das ist tatsächlich genau, finde ich, der entscheidende Punkt. Dieses Glücksversprechen, was die Linke lange Zeit gegeben hat und was sie ja auch wirklich zu großen Punkten durchsetzen konnte, wenn man sich anschaut, was wir heute für ein System haben, 40-Stunden-Woche, Sozialversicherung etc. Ich meine, wir leben ja schon in einer Gesellschaft, in einer Welt, wo sehr viele alte linke Forderungen ja durchgesetzt worden sind. Und das ist ja eigentlich erstmal was Positives. Das Problem ist nur, dass die Menschen das heute nicht mehr nachvollziehen können und nicht mehr verstehen und andere Wege gehen. Und das ist etwas, was dann, du hattest ja eben Eva Illouz zitiert, die das ja auch nochmal beschreibt, indem sie sagt, dass heute auch etwas ganz anderes wichtig ist, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nämlich identitärer Nationalismus ist zum Identitätskern geworden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich wichtig ist, was wir auch noch in einem anderen Text in der Zeit haben, der nochmal expliziter auf die Aspekte der Globalisierung eingeht und die Frage danach, was ist hier eigentlich los? Und das ist ja auch etwas, worüber wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor knapp 6 oder 7 Jahren schon mal gesprochen haben, im Endeffekt diese Debatte zwischen den Somewheres und den Anywheres. Und das ist ja genau dieser Aspekt, dieser ganze Ansatz der Globalisierung, der spielt ja in Debatten überhaupt keine Rolle mehr. Und wenn man so zurückdenkt an die 2000er Jahre, wo es große, riesengroße globalisierungskritische Demonstrationen gab, die auch Aufmerksamkeit erregt haben, wo es riesengroße globalisierungskritische Bündnisse gegeben hat, ob man sie jetzt gut findet oder nicht, ist eine andere Debatte. Aber es gab ja riesengroße Debatten in der Zeit über den Aspekt Globalisierung und das ist heute quasi durchweg akzeptiert. Die Globalisierung hat in Anführungsstrichen gewonnen und ein Zurück gibt es nicht mehr. Und das ist ja tatsächlich etwas, was wir in den vergangenen Jahren sehen, dass versucht wird gerade, diesen ganzen Prozess der Globalisierung in gewissen Aspekten halbwegs wieder oder in gelenkte Bahn zu bekommen, was aber in meinen Augen relativ schwierig möglich sein wird, weil die Abhängigkeiten ja mittlerweile so groß sind. Und wenn man sich anschaut, als Folge von Corona, wie abhängig wir von China waren und wie abhängig wir heute auch von China sind oder vom asiatischen Markt allgemein, dann ist das ja auch ein Problem, was aber noch nicht so sehr gesehen wird. Und wenn man dann mit der Debatte wieder kommt, dass die deutsche Automobilindustrie gerettet werden muss, was jetzt ja auch wieder mit reinspielt, ist das, finde ich, genau der Versuch, diese Globalisierung in Anführungsstrichen zurückzudrehen. Aber das ist eben kein zukunftsfähiger Weg, sondern das ist ein Weg, den Trump ja auch macht mit diesem Aspekt, mit diesem Bezug zum Thema Stahl etc., was einfach nicht mehr, was im Endeffekt nicht zukunftsfähig sein wird. Und das ist ein Problem. Man versucht hier mit diesen alten Themen, wozu eben dann eben auch dieser identitäre Nationalismus gehört, mit Blick auf das, was eben im eigenen Land passiert, also nationale Wirtschaft etc., dann ist das etwas, was die Leute natürlich anspricht, aber was langfristig, glaube ich, die Situation nicht verbessern wird, weil irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich nicht mehr dazu in der Lage sind, mit der Wirtschaft Schritt zu halten. Beispiel China mit den erneuerbaren Energien. Das Deutschland war mal Vorreiter, was Photovoltaik, was Windräder und so weiter angeht. Und heute ist da China mittlerweile Marktführer. Und jetzt will
Frau... Kommt hier wieder der Grünwähler raus.
Nö, das ist gar nicht der Bezug, sondern was ja dann damit reinfällt, ist, dass Frau, dass hier, wie heißt die, Katharina Reiche, jetzt ja plötzlich nochmal den Schritt zurückgeht und diesen ganzen Aspekt der erneuerbaren Energien ja auch wieder streichen will. Aber ich meine, sogar China ist da mittlerweile relevanter als Deutschland auf diesem Gebiet. Und da war Deutschland mal führend. Und jetzt spielt Deutschland da quasi keine Rolle mehr, weil man den falschen Weg gegangen ist und jetzt in meinen Augen wieder den falschen Weg geht, weil irgendwann wird auch im Bereich der Automobile das zum Problem werden. Und dann haben wir in Deutschland ein Riesenproblem, weil so viele Deutsche oder so viele Menschen in Deutschland eben von der Automobilindustrie abhängig sind.
True that. Das, ja, das kann natürlich auch noch unangenehm werden, wenn es dann noch weiter bergab geht, weil natürlich soziale Probleme und Verwerfungen das Ganze, worüber wir gerade sprechen, ja wahrscheinlich noch verschärfen können. Ich möchte aber zu dieser ganzen Identitätsdebatte oder nationale Identitätsdebatte auch nochmal sagen, dass das, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, ich glaube, es ist schon so, dass, wie gesagt, also die Rechten, so ein Trump, die ja Identitätspolitik oberflächlich kritisieren, aber ja ihre eigene machen. Und wie gesagt, es ist tatsächlich relativ simpel, dann quasi den Rattenfänger zu spielen und zu sagen, so guck mal, die haben alle ihre Identität, darüber haben wir die letzten Jahrzehnte sehr viel geredet, aber ich erinnere euch daran, ihr habt doch auch eine Identität und die basiert ja fast, wenn man Glück hat, appelliert man da noch an so einen Verfassungspatriotismus oder sowas. Und wenn man Pech hat, halt an die Rasse oder so, ne? Also an dann zu sagen, naja, ach so, guck mal, wir sind ja auch eine Rasse, wir Weißen oder so in diese Richtung gesehen. Und wir haben auch unsere Identität, die ist auch wichtig, ja, so überspitzt gesagt. Und insbesondere in den USA ist das natürlich wahrscheinlich auf fruchtbarem Boden, wenn du das Gefühl hast, dass da wirklich, ich meine, weite Teile auch einer mehrheitlich weißen geprägten Landstriche in einer derartigen Armut leben und die dann die ganze Zeit hören, dass sie privilegiert sind. Vielleicht sind sie es ja trotzdem immer noch, aber trotzdem schwer zu vermitteln.
Ja, und genau da ist ja, wenn du jetzt bei den verarmten Weißen in den Vereinigten Staaten bist, ist ja genau der Punkt, was ja auch Trump gemacht hat. Trump hat ja damit auch viele für sich gewinnen können, indem er ihnen eben versprochen hat, dass es für sie wieder wirtschaftlich bergauf geht. Und das ist auch etwas, was, um nochmal dabei zu bleiben, und jetzt zitiere ich hier nochmal Thomas Ostermeier, also der ist Intendant der Berliner Schaubühne, und der hat zwei Politikwissen.
Ich war sehr überrascht, weil ich finde, eigentlich sind ja diese Institutionen hier in Berlin, so Volksbühne, Schaubühne, die sind für mich eigentlich so der Inbegriff dieser intellektuellen Überheblichkeit, ja, dieses Theater. Aber er hat sehr schlaue Sachen geschrieben.
Genau, und da will ich ihn zitieren. Im Endeffekt zitiert er aber zwei Politikwissenschaftler, und zwar Mark Kaiser und Alan Jacobs. Und die haben, Zitat, kürzlich eine internationale Studie auf Basis von 89.000 Befragungen veröffentlicht. Sie kommen darin zu dem Ergebnis, dass Menschen, die beruflich schlechter dastehen als ihre Eltern, signifikant häufiger rechte Parteien wählen. Bei Menschen, deren sozialer Abstieg besonders drastisch war, lagen die Zustimmungswerte zu rechtspopulistischen Parteien europaweit bei 12%. Unter Menschen, die einen beruflichen Aufstieg erfahren haben, sind es nur 4,6%. Die Studie belegt in seinen Augen, dass es vor allem der Verlust von sozialem Status ist und nicht allein wirtschaftliche Not oder kulturelle Ressentiments, die die Unterstützung für rechtspopulistische Parteien antreiben.
Aber nur um das Ganze zu stellen, man muss dazu sagen, wenn man jetzt über Status redet, könnte man ja meinen, es geht per se um das faktische Einkommen, aber eben genau nicht, sondern wenn du das, du kannst mehr verdienen als jemand anderes, aber weil du zum Beispiel weniger verdienst als deine Eltern, fühlst du dich irgendwie benachteiligter als jemand, der weniger als du verdienst, aber der jeweils mehr als seine Eltern verdient. Also es geht nicht darum, dass du am Ende weniger in der Tasche hast, sondern gefühlt, du fühlst dich benachteiligt.
Genau, das ist das, was ich eben meine, was eben sehr gut zu dem passt, was du eben gesagt hast mit den weißen Amerikanern, mit eben vor allem in diesem, ich glaube, Rust Belt hieß es, ne, dieser Stahlgürtel. Und das ist ja genau das Beispiel dafür, dass eben da eben ein sozialer Abstieg tatsächlich fast vor allem von Weißen stattgefunden hat, die natürlich dann sehr stark in der Automobil- und Stahlindustrie gearbeitet haben, die aber jetzt eben einen Abstieg gegenüber ihren Eltern haben. Und das ist ein Problem. Und ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn es richtig schlecht läuft, dann kann es in Deutschland genau in die gleiche Richtung führen, weil wir eben im Endeffekt genau so einen Rust Belt eventuell dann entwickeln können. Wenn nämlich, und das sehen wir ja auch schon jetzt zum Teil, eben im Ruhrgebiet, wo viele dieser ehemaligen Zechenarbeiter in anderen Berufen jetzt tätig sind und vielleicht da tatsächlich weniger verdienen. Und wenn man sich dann eben das anschaut und die Debatte der letzten Monate nochmal in den Kopf ruft, wie viel VW seinen Mitarbeitern zahlt, und das wird zukünftig nicht mehr machbar sein. Also das heißt, diese ganze Debatte mit den Rauswürfen bei VW, das hängt ja auch damit zusammen, dass die so unfassbar viel im Verhältnis dazu, was sie quasi für eine Ausbildung haben, verdient haben, sowohl bei den großen Autoherstellern als auch bei den Automobilzulieferern. Ich habe ja in Schweinfurt gewohnt. In Schweinfurt fand ich das immer besonders anschaulich, weil da ja so viele Automobilzulieferer sind. Man ist im Umfeld von Schweinfurt relativ wohlhabend. Was passiert aber? Und man ist aber nicht, und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, der da vielleicht mit reinspielt, das nicht falsch verstehen, aber das ist so ein bisschen, die sind nicht alle hochgebildet, diese Menschen, aber sie verdienen viel Geld, weil sie eben bei VW oder bei ZF oder Schaeffler oder was auch immer am Fließband arbeiten und man da eben relativ viel Geld verdient. Und wenn dieser Job irgendwann wegfällt, und das sehe ich, das wird langfristig passieren, dann wird das natürlich auch dazu führen, dass die Kinder dieser Arbeiter einen sozialen Abstieg wahrnehmen, weil sie eben nicht mehr das Privileg genießen, diese hochbezahlten, fast vielleicht sogar überbezahlten Jobs zu bekommen, wie ihre Eltern.
Ja.
Und das wird dann ein Aufstieg, meiner Meinung nach, der AfD nochmal befürworten. Und daneben vor allem in Bayern, in Baden-Württemberg und da, wo eben Automobilzulieferer stark sind. Das heißt, der Norden ist toll, der Süden ist kacke. Was sagst du dazu?
Von mir aus. Berlin ist am allerschlimmsten.
Ja, das ist ja sowieso der Sündenmoloch schlechthin.
Sowieso. Ja, ich glaube, das sind sehr viele Essays. Man könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang weiterreden. Sven, ich nehme ja nur Rücksicht auf dich, weil du schneidest. Und würde es dann vielleicht zum Abschied sagen, vielleicht einfach halten wie unser Kulturstaatsminister Wolfram Weimar und einfach fest daran glauben, dass die AfD 2029 unter 10% ist. Und ich mache mich jetzt gar nicht über ihn lustig, weil ich glaube auch, dass er das nicht so ernst gemeint hat. Und ich appelliere einfach so ein bisschen an ein bisschen Gelassenheit, vielleicht auch der Parteien der demokratischen Mitte, und mit einer Gelassenheit versuchen, sinnvolle Politik zu machen, die vielleicht ja dann wirklich irgendwann mal bei den Menschen ankommt, und dann ist vielleicht zumindest ein bisschen geholfen.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen mehr Realismus an den Tag legen und nicht so sehr dem Prinzip Hoffnung verfallen, wie es im Moment noch so ein bisschen den Anschein hat. Ich glaube, das ist ein guter Aspekt, den man mitnehmen kann.
Das hast du mir gerade direkt widersprochen.
Ja.
Aber ich bin ja der Meinung, wenn man einfach sagt, ja egal, wir gucken jetzt mal nicht auf die Umfragewerte der AfD und konzentrieren uns einfach auf unsere Politik, die wir machen. Weil Politik, die man nur macht, weil man von der AfD vor sich hergetrieben wird, ist per se wahrscheinlich keine besonders gute Politik.
Nee, das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte Realismus in Bezug darauf, dass man einfach, glaube ich, wirklich den Leuten was zumuten muss. Also das, was jetzt in den letzten Wochen so schön als Schröder-Moment oder so beschrieben worden ist, das meine ich. Also ich meine,
ach so,
wir sind jetzt im dritten Jahr der Rezession, und ich glaube auch nicht, dass wir da im nächsten Jahr so schnell rauskommen. Also diese Hoffnung auf den Wirtschaftswachstum, der ja auch CDU, CSU und SPD jetzt mit angetrieben hat, der wird nicht kommen. Und ich glaube einfach dass jetzt einfach der Realismus und dieses Aufhören, Versprechen zu machen, die nicht gehalten werden können, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und auch vielleicht einfach immer noch mal wieder erklären, Politik ist eine Form von Kompromissen, man muss Kompromisse machen, Demokratie ist eine Form von Kompromissen, weil die Union eben auch nur 28% hatte und damit eben nicht in der Lage ist, alleine zu regieren, muss sie Kompromisse eingehen, genauso muss die SPD Kompromisse eingehen. Aber mir fehlt tatsächlich in den letzten Wochen so ein bisschen der Realismus. Wenn man sich die Haushaltsdebatten, Haushaltsplanung anschaut, dann fehlt mir da tatsächlich so ein bisschen im Moment der Realismus. Das heißt, du hast den positiven Blick, ich habe den negativen oder pessimistischen Blick. Das war ja schon öfter so. Und ja, wir werden es sehen. Und ich bin da ein bisschen anderer Ansicht, weil Friedrich Merz hat ja auch damals gesagt, wenn er an der Macht ist, wird er die AfD halbieren. Und im Moment sehen wir ja die Umfragen, die eher dahin gehen, dass AfD mittlerweile stärkste Kraft ist, um es nur festzuhalten.
Ja, ne? Also ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich glaube, dass sie im 29 bei 10% sind. Ich glaube das natürlich nicht.
Ja, ich glaube es auch nicht. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, die haben ein Wählerpotenzial von um die 20%. Wenn man eben diese Umfragen sich anschaut, und das ist nun mal so, dass, und das will ich auch nochmal wiederholen, dass natürlich auch die Union da ihren Teil mit zu beigeben, weil wir jetzt immer wieder so über die Linken hergezogen haben, aber natürlich ist es keine Grundannahme, dass nur die Linken daran schuld sind, sondern es ist am Ende auch salopp formuliert ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil, und dabei bleibe ich auch, sowohl die Union als auch diese ganze Debatte über Aspekte der Medien mit dazu beigetragen haben, dass die AfD auch so stark geworden ist, wie sie es jetzt ist. Und ja, ich weiß, wir wollten nicht so viel reden, aber das musste ich jetzt dann doch nochmal dazu loswerden.
Folgt uns bei Instagram, bewertet den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast, schreibt eine Bewertung, wenn ihr eine gute schreibt, und erzählt allen euren Freunden davon, unserem tollen Podcast. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.